Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Melchior Neumann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge vom Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Ich bin natürlich nicht alleine in dieser Folge. Ich freue mich wirklich sehr auf die Folge. Wir haben uns jetzt kurz vorher ausgetauscht. Marcel Janssen. Als erstes muss ich ehrlicherweise an den HSV denken. Rest in Peace in der zweiten Liga, vielleicht irgendwann nicht mehr. Aber ehemaliger Präsident und Spieler, ich glaube rechte Verteidigung und so, du weißt das mit Sicherheit.
Schon mal gehört,
ja. Ich erlaube es mir auch, da auf den Namensspruch zu bringen, weil als Melchior hört man häufiger mal Vergleiche zum Namen. Herzlich willkommen, Marcel. Ich würde heute super gerne erstens mal über deinen Werdegang sprechen, mit dir darüber sprechen, warum du da hingekommen bist, wo du heute bist. Und was ich ganz spannend finde, ist, du hast sowohl, ich würde mal sagen, Kleinstkanzlei bis Großkanzlei kennengelernt und würde da gerne mit dir drüber sprechen, was da so die Unterschiede sind und auch so ein bisschen, wie findet man für sich eigentlich so die Rolle und den Job und die Umgebung, in der man sich denn wohlfühlt am Ende. Weil letztendlich, wir verbringen so wahnsinnig viel Zeit mit unserer Arbeit und ich kriege das immer wieder mit so in Social-Media-Gruppen, dass ganz viele Leute unglücklich sind, jahrelang unglücklich sind mit ihrem Arbeitgeber und sich einfach nicht die Mühe machen, was an dieser Situation zu ändern. Und ich habe das Gefühl, dass du da ein bisschen was zu erzählen kannst. Aber fangen wir erstmal an, wie du eigentlich in der Steuerberatung gelandet bist.
Wir hatten auf der Realschule einfach Besuch von der Agentur für Arbeit. Da hat man ganz einfache Tests am PC gemacht. Was sind die Stärken, was sind die Schwächen? Räumliches Denken war auf jeden Fall nicht bei mir dabei und alles, was mit Zahlen zu tun hatte, war ganz, ganz groß dabei. Dann das Ergebnis meinen Eltern mitgeteilt, da war ich vielleicht 14, 15 Jahre, noch nicht so weit gedacht, was mache ich jetzt die nächsten Jahre? Und dann einfach ganz stumpf gegoogelt, Ausbildungsberufe mit Bezug zu Zahlen, dann irgendwie was mit Rechtsanwalt, Fachangestellte gefunden, ja. Nicht das Gewicht, also und dann halt auch Steuerfach. Und dann war die nochmal nachträglich in der Schule. Hat ja. Dann so ein bisschen gefragt, so ja, hat denn jemand was gefunden? Konnte jemand was mit den Tests anfangen? Und dann habe ich da was von erzählt. Und sagte sie, ja, das ist ein zukunftssicherer Ausbildungsberuf. Da kann ich auf jeden Fall viele Jahre dann arbeiten, ohne arbeitslos zu werden. Das konnte sie sehr gut empfehlen. Und dann einfach Ausbildungsplatz gesucht, Steuerberater gegoogelt und dann einfach beworben und dann die Ausbildung gemacht. Also es war jetzt nicht, dass ich jetzt von Anfang an mir sicher war, welchen Beruf ich erlernen möchte, sondern Hauptsache für mich, was mit Zahlen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Klassiker waren zumindest immer, das ist heute wahrscheinlich immer noch so ein bisschen so, das Steuerfachangestellte, was du angesprochen hast, entweder beim Rechtsanwalt Notar, das hieß noch bis vor ein paar Jahren Rechtsanwalt und Notarfachangestellte, jetzt heißt es ein bisschen anders. Und Bankkaufmann wurde auch immer gezeigt und danach, also bei mir zu der Zeit und wir haben ja eben schon drüber gesprochen, so wahnsinnig weit liegen wir altersmäßig nicht, dann kam danach schon der Industriekaufmann, der dann schon relativ weit weg ist davon. Deswegen kann ich gut nachvollziehen, kam bei mir eh nicht, wenn du nicht studieren willst und irgendwas mit Zahlen machen möchtest, dann landet das relativ weit oben. Und genau, wo bist du denn da gelandet? In welcher Kanzlei hast du denn die Ausbildung gemacht?
2017 bei einer Kanzlei in Norden, extra Norman. Wenn du vormittags dort rumgelaufen bist, waren da 15 Leute, nachmittags 5. Dementsprechend also viele Mütter, die da gearbeitet haben und dann nachmittags einfach gar nicht mehr da waren. Also und da war ich der erste Auszubildende. Leider auch dementsprechend viele Ausbildungstätigkeiten gemacht. Jetzt nicht unbedingt sonderlich viel gelernt in der Kanzlei, war einfach... Ja, nach der Ausbildung war es auch noch der Auszubildende, der einkaufen gegangen ist, Kaffee gemacht hat, Spülmaschine ausgeräumt hat, ans Telefon gegangen ist, also leider fachlich nicht so viel, ja. Aber gut, trotzdem habe ich die Ausbildung ja gemacht und danach ging es halt wesentlich besser weiter.
Also das ist so ich würde mal sagen, der Klassikerspruch, den man dann immer hört, ist, Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre und deswegen darfst du jetzt Geschirr spülen, Kaffeemaschine reinigen und einkaufen fahren. Klasse. Aber du hast es ja irgendwie dann trotzdem geschafft. Ich meine, hast ja eine Prüfung bestanden, die auch inhaltlich sich eher orientiert hat. Genau, wie bist du denn damit umgegangen? Weil das ist genau das, was ich auch relativ häufig höre, ist, dass du zwar deine Ausbildung machst und dann bist du ja Steuerfachangestellter, aber dann bleibst du nach der Ausbildung in der gleichen Kanzlei. Aber in den Köpfen von allen Kollegen bist du halt immer noch der Azubi, obwohl du eigentlich theoretisch es ja nicht mehr wärst. Das Einzige, was sich ändert, ist eigentlich dein Gehalt. Und ansonsten bist du aber für alle immer noch der Azubi, der halt gebraucht werden kann, wenn es dann ein paar Hilfstätigkeiten gibt oder damals vielleicht sogar noch irgendwelche Ordner abholen von Mandanten oder was auch immer. Ja, also wie bist du damit umgegangen oder wie hast du es geschafft, aus dieser Rolle irgendwie rauszukommen? Weil das kann ja nicht die Karriereoption sein, am Ende in dieser Position stecken zu bleiben.
Da war ganz am Ende, ein halbes Jahr bin ich noch da geblieben, aber auch, ich habe natürlich nach der Ausbildung direkt halt auch gesagt, dass ich jetzt auch gerne neben FIBU-Sachen auch gerne mal Abschlüsse machen möchte, auch ein paar mehr Steuererklärungen. War leider auch nicht so gegeben. Da gab es halt wenige Fachkräfte, die dann die großen Fälle bearbeitet haben. Alles andere, was so übrig blieb, haben dann die anderen bekommen, die kleinen Fälle. Da blieb einfach nichts anderes übrig, außer relativ schnell die Kanzlei zu wechseln. Für einen Lebenslauf ist man dann noch ein halbes Jahr geblieben. Und das war es dann einfach. Also da hat man das Gespräch gesucht, hat aber keine Lösung gefunden. Und dann geht einfach der Weg weiter woanders hin.
Wie ist es auch gerade, ich werde heute sehr viele Fragen stellen, gerade so, ich würde mal sagen, muss heute so ein bisschen Karriereberatung machen, weil daran erinnere ich mich auch noch nach der Ausbildung, eine gute Freundin von mir, die hatte echt Sorge, weil sie in der Ausbildung auch, ich würde mal sagen, da wäre noch mehr Luft nach oben gewesen, welche Tätigkeiten sie hätte übernehmen können und war dann mehr schlecht als recht ausgebildet und hat dann gesagt, oh, jetzt die Kanzlei zu wechseln, ist ja ganz schlimm, weil ich kann ja nicht das, was man eigentlich können müsste nach einer Ausbildung. Und du hast jetzt auch schon gesagt, du hast vieles gemacht, was vielleicht jetzt nicht im Rahmenlehrplan steht. War das ein Problem oder wie bist du damit umgegangen? Bist du der Strategie verfolgt, fake it until you make it, du bist Steuerfachangestellter oder hast du es von vornherein gesagt, ey Leute, das und das habe ich gemacht und gibt aber jetzt hier, keine Ahnung, die großen Abschlüsse von einer Kapitalgesellschaft habe ich ja noch nicht selber gemacht.
Nee, also ich glaube, in dem Beruf, ich glaube, das ist der letzte Beruf, wo du irgendwas vorgeben kannst, was du nicht bist, weil das einfach unglaublich schnell gesehen werden würde. Also wenn ich dann die Fälle auf dem Tisch hätte und, keine Ahnung, ich komme nicht voran, ich stelle die ganze Zeit Fragen, das wird ja direkt auffallen. Nee, ganz einfach offen kommuniziert, will ich eine Kanzlei gefunden, einfach die dafür Verständnis hat. Und die meisten Kanzleien sagen sowieso auch, gut, die Ausbildung, da hast du gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Ja. 3, 4, 5 Jahre brauchst du jetzt sowieso weitere Ausbildung, Minimum noch, damit du einfach komplett alleine laufen kannst, alles Sachen beantworten kannst, dass du wirklich weißt, okay, wie recherchiere ich jetzt wo, damit ich dem Mandanten, wie ich eine vernünftige Antwort geben kann, ohne dass der Chef nochmal drüber schauen muss. Also nee, also das war eigentlich relativ einfach. In den Vorstellungsgesprächen war das für die auch gar kein Problem. Haben die auch gesehen, okay, Ausbildung gerade gemacht. Nee, dass wir sowieso noch, wir wissen genau, wo wir dich hinsetzen, wer dich einarbeitet, der schon lange fachlich dabei ist. Die einfach offen kommuniziert. Ich hätte gern eine fachlich bessere, qualitativ bessere Ausbildung genossen. Konnte es leider nicht. Ist jetzt einfach so.
Es liegt auch, und das muss ich dazu sagen, ich kriege das häufig mit, das Auszubildende, den Eindruck haben, dass das irgendwie an denen dann liegt und dass die sich dann schlecht fühlen in Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen. Die Person, die in einer Ausbildung am wenigsten Kontrolle darüber hat, worin sie ausgebildet wird, ist meistens der Azubi. Also deswegen ist in dem Fall eher ein Appell, das wirklich genauso wie du sagst, das offen zu sagen, weil der Ausbilder ist dafür verantwortlich, dass da irgendwie der Rahmenlehrplan eingehalten wird und nicht der Azubi selbst. Also das ist kein Makel oder keine Schlechtleistung des Azubis, dass er nicht alles gesehen und gehört hat, sondern halt meistens eher ein Zeichen dafür, dass der Ausbildungsbetrieb jetzt die Ausbildung jetzt nicht so ganz weit oben auf der Prioritätenliste hatte. Wie war das bei dir dann, also gerade größentechnisch, wie welche Kanzleien, wie war so Kultur, wie viele Mitarbeiter, wie war das generell organisiert, wer Ansprechpartner war für dich und wie lief es denn danach in deiner neuen Kanzlei?
Ja, also ich war gut 15 bis 5 Personen Kanzlei Ausbildung, je nachdem, welche Uhrzeit du halt dort warst. Dann war ich auf einer ostfriesischen Insel auf einer sehr kleinen Kanzlei. 2 Vollzeitangestellte, ein Chef inklusive, eine Teilzeit und ich. Das war fachlich sehr unterfordernd. Da hast du eigentlich nur auf einem viereckigen Monitor Kontoauszug abgetippt. man hat da, glaube ich, muss man auch sagen, ganz gutes Geld verdient. Man konnte einfach gut Geld zur Seite legen, war auch einfach so. Man hatte niedrige Kosten, vieles wurde übernommen. So, da hat man das 2 Jahre mitgemacht, aber fachlich eher Rückschritte gemacht. Also da, ja, ein Telefon, eine E-Mail-Adresse, alles lief über den Chef. Also eigentlich hast du die ganze Zeit eigentlich von morgens bis abends eigentlich nur in die Tastatur reingedrückt. Also nicht unbedingt das, was einen wirklich wahnsinnig voranbringt.
Und das ist aber noch nicht so wahnsinnig lange her. Also das ist ja, also das ist ja so 5 bis 10 Jahre ganz grob im Rahmen zu geben her. Das heißt, da hatte die Kanzlei letztendlich eine E-Mail-Inbox, die vom Chef oder Sekretariat, keine Ahnung, wo die als erste aufgelaufen ist. Und dann wurde das weiterverteilt.
Nur Chef. Nee, Chef hat auch E-Mail beantwortet. Also wir hatten gar keine E-Mail-Adresse. Also es gab nur Chef. Solche Kanzleien gibt es auch noch und also immer noch. Also das ist der Wahnsinn. Also irgendwie schaffen die das noch irgendwie bis zur Rente und dann ist einfach vorbei. Irgendwie.
Ich glaube, es liegt in erster Linie daran, weil es halt auch Mandanten gibt, die das genauso weiter mitmachen. Also es gibt halt auch noch, um es mal doof zu sagen, es gibt wahrscheinlich irgendeinen Autohausinhaber oder Kfz-Werkstatt oder irgendeine Arztpraxis oder einen Dachdeckereibetrieb, wo der Inhaber auch irgendwie Mitte 50, 60 ist und sich denkt so, es lief ja die letzten 20 Jahre auch so, also machen wir das genauso weiter. Warum sollten wir das jetzt ändern? Und dann läuft das einfach so weiter. Und dann sind im Zweifel, die Gegenstandswerte ja auch gar nicht so schlecht und dann läuft das einfach so. Deswegen, es ist faszinierend, das so zu hören, weil das ist ja wirklich schon so, also ich glaube, jeder wird sagen, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, so in Zeiten, wo wir darüber sprechen, oh, was die künstliche Intelligenz uns alles abnehmen kann, hinzugehen und sagen, die Mitarbeiter haben nicht mal eine E-Mail-Adresse, das landet einfach alles beim Chef. Und ich weiß nicht, hattet ihr einen Internetzugang auf euren Rechnern? Weil das war auch, bei mir in der Ausbildung ein Thema gewesen, wo ich mir dachte, so, dann gab es so Mitarbeiter, die halt bei Metro eingekauft haben oder bei IKEA eine Ausstattung von so einem Laden, wo ich dachte, so, keine Ahnung, was das für Dinge sind. Kann ich das vielleicht mal googeln? Und dann saß ich mit meinem Handy an meinem Arbeitsplatz und habe diese Möbelstücke gegoogelt, um zu wissen, was er da eingekauft hat.
Internet hatten wir, aber inseltypisch sehr schlecht. Wenn es mal funktioniert hat, war gut. Konnte auch gut sein, dass es nicht funktioniert. Und ja, die meisten hat gefühlt die ganze Insel bei einem Großhändler auf dem Festland eingekauft. Da kannte man die Artikel langsam, hat man immer und immer wieder gesehen, weil egal welcher Buchhaltung, sich so gefühlt dieselben Rechnungen. Da war das nicht so gravierend, dass ich da mal vielleicht dann, wenn das Internet nicht da war, Sachen nicht googeln konnte.
Spannend. Das heißt, da warst du denn eine Weile und hast mal kennengelernt, wie man vor ein paar Jahrzehnten quasi in der Branche gearbeitet hat. Wie ist das, hast du ja gesagt, fachlich war es auch nicht die Riesenabwechslung. Aber kannst du, wenn du da rückblickend so eine Kanzlei dir betrachtest, konntest du da trotzdem was mitnehmen?
Nein, nee, ohne Schein. Kann ich wirklich nicht. Also das Einzige, dass ich nie wieder so arbeiten möchte, dass ich jetzt in einer Kanzlei bin, wo ich alles ändern darf und möchte. Und wenn ich zum Chef gehe und einen Vorschlag habe, dann fragt er eher, ja, warum hast du es noch nicht umgesetzt? Du hast dich ja wahrscheinlich sehr gut mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich so, ja, verschiedene Quellen, alles mit verschiedenen KI-Modellen durchgeprobiert und. Testmandat schon mal ausprobiert. Ja, dann macht doch jetzt Termin für alle. Wir reden eine halbe Stunde darüber. Und wenn das alle gut finden, dann wird es halt umgesetzt. So, also mir hat das halt ein bisschen den Mut gegeben, einfach bei der nächsten Arbeit alles ändern, wenn ich was ändern möchte, auch einfach dann wirklich dafür zu stehen. Und also eigentlich nur noch, dass ich so nicht mehr arbeiten möchte und es eigentlich eher vergeudete Zeit war.
Das kann aber immerhin auch eine Motivation sein. Du warst denn da, hast du gesagt, so 2 Jahre, 3 Jahre und hast dann aber irgendwann gemerkt, das wird sich hier nicht ändern. Ich gehe mit dem Kanzleiinhaber in Rente, wenn das so weiter funktioniert. Und das ist, glaube ich, tatsächlich als Mitarbeiter noch irgendwann ein Problem. Wenn du 10 Jahre in so einer Kanzlei bist, dann bist du halt in anderen Kanzleien im Zweifel auch nicht mehr wirklich arbeitsfähig oder du wirst große Probleme haben, dann wieder in einem anderen Setup gut performen zu können, weil jegliche Innovation und Fortschritt ja an dir vorbeigegangen ist.
Ja, also ich finde das immer faszinierend, wenn man jetzt so auf Fortbildung, auf Seminaren ist und dann redet man natürlich in den Pausen mal mit Leuten, weil da fragt man auch vielleicht mal nach, hey, du bist ja an einem ganz anderen Standort, keine Ahnung, du bist ja jetzt in eine Stadt, 30, 40 Kilometer woanders als ich, was verdient man denn eigentlich dort? So, und dann teilweise wo man denkt, okay, für das Gehalt habe ich irgendwo, weiß nicht, nach der Ausbildung gearbeitet und ja, ich bin das war mal 25-jähriges Jubiläum. Weiß man auch nicht, ob man jetzt gratulieren oder mitleiden sollte. Weiß nicht, wenn der dann so erzählt, warum sich unter dem Wert verkaufen. Und das hat man, das ist ja leider echt kein Einzelfall, sondern dann trifft man echt viele Leute, wo man denkt, okay, deine Lebenszeit ist ein bisschen mehr wert. Du könntest auch ein leichteres Leben führen mit mehr Sachen, die du vielleicht leisten könntest oder auch schon lange leisten wolltest, ging aber nicht. Ja, warum machst du das denn seit 25 Jahren überhaupt mit?
Ja, das ist, glaube ich, auch, ich habe letztens den Spruch gehört, Menschen mit einer niedrigeren Schmerztoleranz oder sensiblere Menschen sind erfolgreicher, weil sie einen Zustand, der nicht tragbar ist, einfach nicht so lange aushalten. Das heißt, die Handlung setzt viel eher ein. Und ich habe schon das Gefühl, dass viele so klassische Steuerfachangestellte einfach sehr leidensfähig sind. Ich glaube, sonst wird man auch nichts in dem Beruf, muss man ehrlicherweise sagen. Das führt dann aber leider dazu, dass man halt, genau, wie du sagst, solche Situationen im Zweifel über Jahre, Jahrzehnte aushält, obwohl man eigentlich nicht wirklich happy ist. Und da muss man dazu sagen, du darfst gerne mal erzählen, wie bist du denn von da quasi weggekommen? Oder wo bist du da gerade? Wie bist du denn da vorgegangen? Weil letztendlich muss der Antrieb und die Entscheidung muss ja in dir irgendwann gereift sein und gesagt haben, so jetzt, so geht's nicht weiter, jetzt ändere ich was an meinem Leben, an meinem Platz, wo ich arbeiten kann.
Also ausschlaggebend war wirklich, dass man Änderungen vornehmen wollte. Da wurde irgendwie mit Lexware, gibt es auch irgendwie für Steuerkanzleien. Und dann gab es auch sowas Ähnliches wie der Kontoauszugsmanager von Dativ. Und dass man den doch gerne mal vielleicht ausprobieren könnte, statt halt den ganzen Tag Kontoauszüge abzutippen. Ja, das wurde mal getestet bei einem Mandanten, das lief aber nicht rund, da sind Fehler passiert. Ja, aber vielleicht hat sich dann der Anwender nicht gut genug darum gekümmert. Vielleicht hätte man eine E-Mail an den Support schreiben müssen. Dann wurde einfach eine Idee mal benutzt, hat nicht direkt funktioniert und direkt über den Haufen geworfen. Und als ich dann wirklich so wirklich grundlegende Sachen einfach mal, also dass man, weiß ich nicht jetzt irgendwie in der Steinzeit, sondern so, weiß ich nicht, man geht mal ins Mittelalter, so mal ein paar Jahrhunderte ein bisschen nach vorne, dass man so meine E-Mail-Adresse hat, mein Telefon hat. Also so, da wurden wirklich grundlegende Sachen, wollte ich da einführen, was auch dann vielleicht dem Chef auch ein bisschen entlastet. Auch ja in seinem Sinne, ja, dass man da dann nichts ändern konnte. Gut, dann einfach Bewerbung geschrieben, ganz einfach, ja. Also eigentlich die größte Motivation war, einfach keine Änderung, keine Entwicklung zu sehen in der Kanzlei. Und dass man dann einfach die ganze Zeit nur stehen bleibt, bringt einfach gar nichts.
Ja, und das ist so der Punkt. Das ist ja für dich auch erstmal eine Entscheidung, die muss man ja nicht mal kommunizieren. Also du hast auch gesagt, du hast dann einfach Bewerbung geschrieben. Man, das ist ja erstmal, sich überhaupt mit seiner Zukunft zu beschäftigen oder mit seinem Leben, mit seinem Arbeitssetup, fängt wahrscheinlich auch irgendwie an mit dem Googlen. Oder du hast gesagt, jetzt auch Seminaren, frag mal links und rechts. Gut, die Frage ist, warst du zu der Zeit in der Kanzlei überhaupt auf Seminaren? Wahrscheinlich. Nee. Also, eben, ich wollte gerade sagen, meistens sind das ja auch die Kanzleien, wenn sie nicht in Technologie investieren, investieren die Kanzleien in der Regel auch nicht wirklich in Know-how und Wissensfortschritt. Das heißt, man ist dann auch seltener auf so Fortbildungen und Seminaren. Aber mal nach links und rechts zu gucken, ist ja auch gerade heute, wo alles online verfügbar ist, Gehälter, Tätigkeiten, Erfahrungsberichte von Kanzleien. Und was ich persönlich auch immer super spannend finde, ist auch so Mitarbeiterbewertungsplattformen einfach mal nachzulesen, wo in anderen Kanzleien Leute was gut finden oder schlecht finden und so. Man kriegt ja schon einen relativ authentischen Einblick, ohne nur irgendwas nach draußen zu zeigen und zu kommunizieren. Und dann ist das Thema Bewerbungen schreiben ja auch erstmal nur für einen selbst. Ich habe mal eine Kollegin gehabt, die gesagt hat, sie nimmt sich als Challenge, sich drei Bewerbungen im Monat rauszuschreiben. Das hat sie immer gemacht. Aber so die absoluten Traumunternehmen. Die hat jetzt nicht in der Steuerberatung gearbeitet, aber die hat sich immer bei Google beworben. Die hat gesagt, sie bewirbt sich im Schnitt 6-7 Mal im Jahr bei Google. Die kriegt meistens keine Antwort. Und die Antworten, die sie bisher immer bekommen hat, sind immer Absagen, wo sie gesagt hat, naja, es ist ja alles vorbereitet, das rauszuschicken, das dauert eine Viertelstunde. Aber andere Leute spielen Lotto, da ist die Gewinnwahrscheinlichkeit deutlich kleiner. Und wer weiß, vielleicht gibt es da irgendwo mal irgendeine Stelle, die passt ganz gut. Und da freue ich mich. Und wenn nicht, die Viertelstunde, die haben andere beim Lottospielen verloren und ich halt beim Bewerbungsschreiben, aber ich habe eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit. Ich fand dieses Vorgehen so, ich fand das Weltklasse irgendwie, weil das so komplett anders ist als das, wie ich an das Thema Jobsuche herangehen würde. Für mich ist das ein Projekt, was einmal aufgemacht wird und dann so schnell wie möglich abgeschlossen wird und gar nicht so ein spielerischer Umgang im Sinne von, ich probiere es halt einfach mal und gehe auch eigentlich davon aus, dass das nichts wird. Das nimmt immer ganz viel Hemmschwelle, wenn man so dran geht und sagt, naja, schlechter kann es ja nicht werden. Und im Vertrieb sagt man immer, ein Nein habe ich ja schon. Also den Job, den ich heute habe, den habe ich ja jetzt schon. Wenn ich jetzt eine Bewerbung rausschicke und einfach ignoriert werde oder eine Absage bekomme, dann habe ich den ja immer noch. Das heißt, schlechter werden kann es ja nicht. Und das ist, glaube ich, das ist wichtig, dass man sich einfach auch mit sich selber, sich selber mal dazu entscheidet, sich damit zu beschäftigen und dann einfach rausgeht. Und vielleicht magst du da auch mal erzählen, wie lief denn das? Du hast Bewerbung geschrieben und das muss man dazu sagen, in der Steuerbranche kriegt man in der Regel eine Antwort. Gerade heute, das ist vielleicht vor 10 Jahren noch anders gewesen, aber heute wird reagiert auf Bewerbungen, wenn da Steuerfachangestellte für sich eine Bewerbung verschicken.
Ja, aber echt unterschiedlich. Also was ich jedem Arbeitgeber nur raten kann, es wirkt nicht, wenn sich jetzt jemand bewirbt, da kommt eine E-Mail, ich gucke mir den Lebenslauf 5 Minuten an, sieht plausibel aus, das wird zu einer offenen Stelle bei uns passen. Das sieht jetzt als Arbeitgeber jetzt nicht auch so erbärmlich aus, dass man sich direkt darauf meldet, sondern ich würde es wirklich empfehlen. Ein Tag ist unglaublich viel Zeit und dann kann das einfach sein, dass ich ein Bewerbungsgespräch noch am selben Tag hatte. Nächsten Tag ruft die andere Kanzlei zurück, ja, wir haben ja ihre Bewerbungsunterlagen und dann sage ich schon einfach, ja, danke, dass Sie sich jetzt gemeldet haben. Dann ist jetzt halt nicht mehr aktuell, in 24 Stunden ist viel passiert und wenn man die Zeit hat, einfach sofort reagieren, was willst du da jetzt noch großartig ständig besprechen, ob jemand wirklich passt oder nicht, das kannst du ja immer noch in dem Gespräch rausfinden, eine halbe Stunde hast du immer und wenn jetzt jemand kommt, eine E-Mail rein, meldest dich sofort, sagst hier, komm eine halbe Stunde jetzt vorbei, ohne Lebenslauf, ohne irgendwas, dann quatschen wir, wenn du wirklich sagst, okay, ich bräuchte jemanden fachlich Gutes, dann stell doch fachliche Fragen, wenn er sie alle beantworten kann, netten Eindruck macht, Probezeit kann man immer noch machen und, also man hat doch ja nichts zu verlieren, außer eine halbe Stunde eben zu quatschen oder auch einfach, ja, lass uns auch telefonieren, selbst am Telefonat kannst du ja vieles rausfinden. Also Arbeitgeber sollten sich, glaube ich, wenn sich ein Steuerfachangestellter bewirbt, keine Zeit nehmen. Wenn du jetzt 5 Minuten, eine halbe Stunde Zeit hast zu telefonieren, dann melde dich jetzt bei dem und lass dir nicht 2-3 Tage rumliegen. Das ist so viel Zeit, wo der vielleicht, keine Ahnung, eine Bewerbung schreibt man jetzt ein paar Minuten mit ChatGPT. Dementsprechend wird die Frequenz wahrscheinlich sein, dass ich 10 Stück verschickt habe. Ja, dann sollte man, wenn man der Glückliche ist und eine von den Kanzleien, dass sie eine erhalten hat, dann sollte man sich einfach schnell melden.
Ja, da hat sich der Markt extrem verändert und das ist noch nicht zwingend in allen Köpfen angekommen. In den Köpfen glaube ich eher schon, ich glaube, das ist vielen bewusst, aber genau was du sagst, dass man auch letztendlich so viele Prozesse braucht man da nicht, aber quasi die Reaktionsgeschwindigkeit oder die Priorisierung, wenn in der E-Mail-Inbox was passiert, wie schnell man worauf reagiert, hast du absolut recht, die schnellsten antworten halt sofort. Und wie du sagst, dann hast du bei den ganz schnellen, hast du am gleichen Tag noch ein Vorstandsgespräch. Und selbst wenn man am gleichen Tag keine Zeit hat, ist aber das, was du sagst, so dieses, ich melde mich oder wann hast du denn Zeit? Oder dass der Bewerber überhaupt irgendeine Art von Feedback bekommt, ist schon mal ganz wichtig. Bedeutet gleichzeitig im Umkehrschluss natürlich für Bewerber, wenn da eine Kanzlei ist, die 14 Tage einfach gar nicht reagiert, ist das dann halt im Zweifel einfach die falsche. So, das ist halt die scheint das Thema dann nicht ganz so weit oben priorisiert zu haben. Und es gibt halt gerade aktuell genug Kanzleien, die Arbeitnehmer vor allen Dingen mit Berufserfahrung sehr, 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 sehr gerne nehmen. Und du speziell jetzt, um bei deinem Lebenslauf so zu bleiben, du hast dann eine Kanzlei, also Forschungsgespräche gehabt und wie bist du denn vorgegangen? Weil wenn du sagst, du hast jetzt in dem Job hast du gemerkt, oder das Einzige, was du gelernt hast, ist, so will ich es nie wieder. Wie hast du denn, dann gehe ich mal davon aus, dass du versucht hast, diese Fehler von vornherein auszuschließen. Wie bist du denn vorgegangen? Hast du denn tatsächlich auch im Forschungsgespräch und im Bewerbungsprozess quasi der Kanzlei so Fragen gestellt, wie, mit welcher Software arbeitet, muss ich hier Kontoauszüge abtippen? Und so weiter? Oder wie hast du für dich herausgefunden, welche Kanzlei eigentlich die richtige ist?
Also ich habe auch auf jeden Fall gefragt, welche Tools genutzt werden, welche Kommunikationswege intern, wie werden mit Mandanten extern kommuniziert, wie sind die Abläufe, gibt es Checklisten? Also schon mal ein bisschen rauszufinden, einfach über die Organisation. Das sollte man auf jeden Fall, also wenn jetzt jemand sagen würde, wir tippen Kontoauszüge ab, ja, dann würde ich mich dort danke für das nette Gespräch, ich geh mal wieder nach Hause. Und sonst einfach, ja, will ich einfach fragen. Ich glaube, das zeugt beim Arbeitgeber halt auch so, oh, der interessiert sich ja wirklich dafür. Und der hat ja Ideen und vielleicht bringt er uns ja auch wirklich voran, sonst haben wir keine Ahnung. Jetzt haben wir 10 Leute sitzen, die tippen alles immer nur ab, keiner will irgendwas ändern. Die kommen pünktlich, die gehen pünktlich. So in der Kanzlei hat sich die letzten 5 bis 10 Jahre nichts geändert. Und dann sitzt da jemand im Bewerbungsgespräch und fragt dies nach, fragt das nach. Kennen Sie dieses Tool? Benutzen Sie das? Oh, das sollten Sie aber vielleicht mal benutzen. Dann hat der Arbeitgeber, dann natürlich sieht er auch, ja, okay, was ich daran habe. Ja. So auf einfach wirklich viele, also das sollte auf jeden Fall nicht einseitig sein, das Gespräch, dass der Arbeitgeber die ganze Zeit nur Sachen nachfragt und nicht Sachen beantworte. Ja. Sondern auf jeden Fall sollte man das Vorstellungsgespräch als Chance nutzen, auch ganz viel über die Kanzlei zu erfahren. Viele haben ja teilweise echt noch, keine Ahnung, ganz schlechte Internetseiten, wo du einfach nichts erfährst oder haben gar keine teilweise.
Genau, genau, deswegen, von den Online-Auftritten lernt man ja meistens nicht so viel. Also über die Webseite, die meisten sind irgendwie auch stehen geblieben vor 20 Jahren. Social-Media-Auftritte gibt es auch so gar nicht. Und dann ist es halt echt wahnsinnig schwer. Das sind ja keine großen Unternehmen, wo du Konzerne, wo du ganz viel außenrum erfährst, sondern das sind im Zweifel halt kleine Unternehmen und man hat halt gar keine Möglichkeit, ohne ein Gespräch diese Infos zu bekommen.
Ja, deswegen viele Fragen stellen im Vorstellungsgespräch, zeigt von Interesse und einfach auch für sich selber. Ist die Kanzlei überhaupt interessant für mich? Anders findest du es nicht raus.
Ja. Und vielleicht auch da den Aspekt einfach so als Gedankenanstoß. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich war immer so sehr unterwürfig, trifft es. Das sind ganz, ganz viele, die so da sagen, ah, das ist der Chef und der gibt mir jetzt Arbeit und deswegen fühle ich mich geehrt, dass ich jetzt für ihn arbeiten darf. Aber was du auch sagst, so ein bisschen auch einfach Selbstbewusstsein, Fragen zu stellen und auch einfach das Bild, Verständnis zu haben, dass auch so eine Probezeit halt nicht einseitig ist, sondern halt auch beidseitig. Wenn man dann merkt in der Probezeit, nö, hier wurde mir am Anfang irgendwas versprochen, aber schön, dass es theoretisch irgendwelche Tools gibt, aber in der Praxis darf ich damit nicht arbeiten oder wir haben immer nur die kostenlose Testversion oder was auch immer. Ich gehe halt wieder. Das darf man sich als Angestellter durchaus erlauben, weil, hatten wir eingangs gesagt, man verbraucht halt so viel Lebenszeit auf und mit der Arbeit und mit den Kollegen, das muss dann halt auch passen. Also das, ich glaube, keiner von uns beiden und auch von den Hörern hat keiner ein Leben zu verschenken und Lebenszeit zu verschenken. Dafür ist es viel zu wertvoll, die Stunden, die wir so haben. Und da muss Arbeit halt auch passen und Spaß machen. Für dich die Frage, hast du denn auch dann quasi mit dem Schritt, hast du denn die Kanzlei gefunden, wo du auch jetzt bist oder wo du nachhaltig glücklich geworden bist? Oder noch, gab es noch zwischendrin so zwei, drei Zwischenstufungen?
Einen Zwischenschritt gab es, dann danach war ich in einer, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie die eingrenzen, ich würde jetzt für mich sagen, in ostfriesischem Raum Großkanzlei mit 12 Berufsträgern und 100 Angestellten.
Oh, das fällt, glaube ich, auch durchschnittlich als groß. Also das würde ich sogar in Berlin als groß bezeichnen. Das ist vielleicht nicht die Top 3 Berliner Kanzleien, aber das ist, wenn mir das jemand in Berlin erzählt, sage ich auch so, oh, das ist so ordentlich.
Ja, nee, dann ist es auch eine große Kanzlei, also für Ostfriesland sowieso. Und ja, da war ich fachlich, bist du da auf jeden Fall gefordert. Die haben da Fälle in Größenordnung, die hast du so noch nicht gesehen. Keine Ahnung, Reedereien, Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften, GmbH und KKGs mit hunderten Beteiligten und. Also da siehst du Sachen, die hast du davor einfach nicht gesehen. Also von Kontoauszüge abtippen zu dem Schritt ist auf jeden Fall krass. Man lernt dort
börsengelisteten Unternehmen.
Das war komplett ein Riesenschritt, muss ich echt sagen. Also auch eine Herausforderung. Ich hatte echt Glück, dass ich bei dem saß, der am meisten Berufserfahrung hat, war auch Anführungsstriche nur Steuerfachangestellter. Aber teilweise sind die Steuerberater zu ihm ins Büro und haben ihm Fragen gestellt, weil der einfach dann, keine Ahnung, seit 20 Jahren die größten Fälle da bearbeitet. Der hat da Berufserfahrung, Wahnsinn. Zum Glück saß ich bei dem 1,5 Jahre, habe da unglaublich viel gelernt. Was ich aber auch gemerkt habe, dass es dann, auch wenn man dort Sachen ändern möchte, da war halt klassisch Maustastatur, 2 Monitore und da war aber ein großer Scanner und Kopierer, dann waren da 20 Leute in der Abschlussabteilung, ja und dann, wenn der Mandant Sachen eingereicht hat, die wurden kopiert und dann in den grauen Ordner abgeheftet, wo ich dann gesagt habe, ich hätte gerne als Erster in der Abteilung Tischscanner, ich würde gerne Sachen da einscannen, wenn man die nicht immer wieder drucken muss. Weil ich dann ja auch ständig auf Ordnersuche bin von den Vorjahren. Vielleicht sind die bei uns im Schrank, vielleicht sind die im Keller. Oder gibt es eine Checkliste für Mandatsannahme, eine Checkliste für Mandatsbeendigung oder auch eine Einarbeitungsliste. Was sollte denn der Steuerfachangestellte, der neu zu uns kommt, mindestens lernen? Gab es vieles auch nicht. Also was ich jetzt eher gelernt habe, entweder hat sich dafür in der Kanzlei jemand interessiert und hat es wirklich grundlegend organisiert. Und ob du dann jetzt eine Checkliste hast, die 10 Leute benutzen oder eine Checkliste, die 100 Leute benutzen, das macht keinen Unterschied. Aber Hauptsache, jemand hat sich mal mit diesem Prozess auseinandergesetzt. Ja. Und es kann eine kleine Kanzlei, kann um Welten besser organisiert sein, alles viel besser gemanagt haben als eine große Kanzlei. Entweder hast du da Leute, die sich dafür interessieren und einsetzen und auch Sachen durchboxen, oder du hattest niemanden, der sich dafür interessiert, und dann läuft das. Wenn die Kanzlei seit 50 Jahren geht, dann geht das halt alles immer so weiter. Also fachlich unglaublich viel gelernt, aber jetzt die Kanzlei um Welten besser organisiert. Also das ist so ein großer Schritt gewesen. Also komplett gar kein Papier mehr. Mandanten werden abgelehnt, wenn die nicht digital mitarbeiten wollen. Wir haben unser Portal, wir haben unser Ausgangsrechnungstool, worüber wir dann die Sachen importieren wollen. Ja, wenn du das nicht machen möchtest, ja, dann wird auch einfach gesagt, ja, dann bringt die Zusammenarbeit auch einfach nichts.
Ja.
Gibt es ja andere Kanzleien, die dann vielleicht deine Steuererklärung, deine Buchhaltung machen können. Für uns lohnt sich das dann nicht. Einer von den wenigen Papierfälle, dass da noch jemand dazukommt.
Ja. Das ist erstmal, was du sagst, auch über große Kanzleien, kann ich nur so bestätigen. Ich habe tatsächlich in meiner Karriere irgendwann auch mal zu einer sehr, sehr großen Kanzlei ja gewechselt, in der Annahme, dass das sehr viel digitaler läuft, und musste dann feststellen, dass die Größe des Unternehmens nichts aussagt über den Digitalisierungsgrad oder über die Form der oder die Flexibilität in der Organisation, um es mal so zu sagen. Hat überhaupt gar keinen Zusammenhang, ehrlicherweise. Musste ich aber feststellen, also bin happy über diese Station gewesen, aber das war mein Irrglaube am Anfang, dass ich dachte, naja, die müssen ja gut organisiert sein, sonst wären sie ja nicht so groß. Manche sind halt auch einfach nur groß, trotz ihrer Organisationsform und nicht wegen ihrer Organisationsform. Deswegen, das ist so, und vor allen Dingen, ich glaube, gerade so grundsätzliche Entscheidungen sind bei großen Unternehmen sogar eher träger, weil im Zweifel halt einfach mehr Leute mitsprechen können und mehr Leute mitgenommen werden müssen. Und da ist dann eher eine, wie du sagst, eine kleine Kanzlei, die von Leuten, die aber wollen und die Interesse haben an Verbesserung, die ist viel, 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 viel schlagkräftiger und kompetenter, auch fachlich letztendlich, als das träge Großschiff, um in Bootsprache zu bleiben. Das heißt aber, du bist jetzt da in der Kanzlei, wo das Ganze, wo du letztendlich auch, hast du eben schon erwähnt, so sehr proaktiv auch einfach Vorschläge machen kannst. Wenn du irgendwas siehst und sagst, okay, das müssten wir irgendwie anders machen oder da gibt es ein Tool oder was auch immer, dann läufst du da hin und zu deinem Vorgesetzten und sagst so, ey, warum machen wir das nicht so oder wie?
Genau, also bei uns sind jetzt auch 15 Leute insgesamt, 2 Berufsträger.
Ja.
Also man muss auch einfach entweder der Vorgesetzte, der Chef, der Teamleiter, einfach deine Ansprechperson, ja. Du musst auch einfach das Glück haben, wenn der sich voll für Digitalisierung einsetzt und der interessiert sich dafür und du hast da irgendwas in der Richtung, ja, dann wird er es wahrscheinlich unterstützen, dann wird er es wahrscheinlich gut finden. Und wenn du da hast, keine Ahnung, den 55-jährigen Gesellschaftsgeschäftsführer, der sich dafür gar nicht interessiert, ja, 10 Jahre noch, dann ist das für mich eh alles vorbei, und der ist halt dein Chef, dein Teamleiter oder deine Ansprechperson, ja, dann kannst du deine Idee auch dreimal vorbringen, dann bringt das auch nichts. Also es ist einfach wirklich leider ein bisschen glücksabhängig, wer ist einfach meine Ansprechperson. Und da hatte ich jetzt einfach Glück, dass...
Also das wäre auch meine Frage gewesen, wie ist der Altersschnitt? Ist der jetzt in deiner Kanzlei jünger als in den anderen Kanzleien oder hat das nichts mit dem physischen Alter zu tun?
Nein, also ich würde sogar wirklich fast sagen, ja, das hat wirklich was mit dem Alter zu tun. Okay. Jemand, der jetzt noch sagt, okay, ich bin jetzt gerade 40, ich habe noch 25 Jahre vor mir, wird Digitalisierung sehr wahrscheinlich anders entgegentreten, als jemand zu sagen, der jetzt 5 oder 10 Jahre das noch macht. Da war ja auch mal irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch von MWB war, oder mal so eine Umfrage, wie sehr Digitalisierung sie jetzt als positiv betrachten.
Ja.
Und da war da auch so mit Altersdurchschnitt, Einzelkanzlei oder halt Partnergesellschaft. Und da waren sie bei Einzelberufsträgern bei 18%, nee, ich sehe keinen Nutzen oder Mehrwert in Digitalisierung. Wo ich dann dachte, dass wenn da jetzt 10.000 Leute gefragt werden, Da haben 1800 Leute gesagt, nee, Digitalisierung bringt mir nichts. Ich finde das Wahnsinn.
So betrachtet ist das Wahnsinn. Aber anderen Seite, wenn du einen Raum hast, so einen Seminarraum, 20 Mitarbeiter oder 20 Leute, 4 sagen, nee, hat keinen Vorteil. Also es ist einfach jeder 5. Das ist schon Wahnsinn, wenn man sich das so als vorstellt. Das heißt aber ja gleichzeitig, und das hast du ja, das zeigt ja auch so ein bisschen auch dein Werdegang, ist, dass du dich nicht zufrieden gibst mit dem da, wo du bist und im Zweifel was mitnimmst. Und selbst wenn es nur das ist, so will ich es auf gar keinen Fall mehr wieder. Aber dass du nicht irgendwann sagst, okay, jetzt bin ich ja hier. Oder wie sagt man so schön, es tut ja nicht weh. Also es ist zwar nicht toll hier, aber es tut auch nicht aktiv weh, also bleibe ich jetzt hier. Du hättest ja auch in der großen Kanzlei bleiben können. Da ging es dir ja dann offensichtlich besser als in der Station davor. Du hast ja trotzdem noch weiter gesucht und gesagt, nee, es geht auch noch besser und ich möchte es auch noch besser haben.
Ja, also ich würde schon so sagen, dass man gerne so weit schauen sollte, bis man wirklich sagt, okay, ich gehe jetzt einfach gerne zur Arbeit. So, mein Urlaub ist jetzt um, macht nichts, weil ich habe morgen trotzdem einen tollen Tag. Ich kann ja auch einen tollen Tag bei der Arbeit haben. Der kann ja genauso Spaß machen, dass ich tolle Arbeitskollegen habe, ja, dass ich weiß, dass mich spannende Projekte erwarten. Oh, morgen ist ein Meeting, da wollen wir dieses und jenes besprechen und dann wollen wir das umsetzen und ändern. Oh, ich freue mich, also teilweise sind dann auch wirklich Sachen, wo ich sage, okay, ich freue mich auch auf die Arbeit. Es ist schön, Feierabend zu haben, es ist aber auch wieder schön, wieder bei der Arbeit zu sein, weil man einfach dieses, wenn man sich einbringen kann, wenn man wirklich weiß, okay, ich kann hier Mehrwert bieten, dann sollte man halt gegebenenfalls, okay, ein bisschen mal noch eine Bewerbung schreiben, bis man vielleicht dann die Stelle gefunden hat, die einen zusagt. Das kann ja auch genauso sein, dass der Chef ständig Sachen ändern will. Ich bin jetzt aber nicht die Person, die jetzt Sachen geändert haben möchte. Ja. Dann kann es ja auch genauso sein, ich bin jetzt in der digitalen Kanzlei, fühle mich da auch gar nicht wohl. Ich bin gar nicht so der Mensch, der jetzt das Digitale arbeiten möchte. Dann kann es ja natürlich auch genauso sein, dass du eine Bewerbung schreibst, dir eine Kanzlei mit einem älteren Chef suchst gegebenenfalls und du sagst, okay, da bin ich glücklicher, weil ich arbeite dort meine Zeit ab, von morgens bis abends mache ich dieselben Tätigkeiten. Ich will keine großen neuen Fälle, die mich überfordern, auf dem Tisch haben. Ich will jeden Tag dasselbe haben. Ist halt einfach typabhängig, ob ich jetzt, ich sage, ich möchte jetzt vorankommen, dann brauche ich eine Kanzlei, die auch weiter vorankommen möchte. Und wenn ich sage, ja, ich will einfach eine Kanzlei, alles geregelt, ich mache jeden Tag dasselbe und die Kanzlei, ja, in 10 Jahren geht der Chef eh in Rente, hat keinen Nachfolger, aber da gehe ich auch in Rente, das passt ja super. Ja, dann ist vielleicht die andere Kanzlei die richtige für mich.
Ja, das finde ich sehr, 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 sehr wertvoll, weil es wirkt immer so ein bisschen so und ich weiß auch jetzt zum Beispiel in diesem Podcast und anderen Folgen, suggeriert das manchmal, dass digital und innovativ und dass das per se immer besser ist, aber das ist es ja gar nicht. Das ist so ein bisschen wie in der Beziehung. Es gibt ja auch nicht ein Ranking an von, das sind die besten Partner, um eine Beziehung zu führen, das sind zweitbesten und die sind schlecht, sondern es ist ja vor allem, passt man selbst zueinander und ist man auf einer Wellenlänge, hat man eine ähnliche Wertvorstellung, hat man gleiche Vorstellung davon, wie Dinge passieren sollten an Qualität und Umgang miteinander und so weiter. Und wenn 18% der Menschen in der Steuerberatung sagen, Digitalisierung ist nichts für mich, dann ist das ja auch letztendlich vollkommen okay. Es gibt ja genug Mandanten, die das wahrscheinlich genauso sehen, aber dann sollten idealerweise diese 18% miteinander arbeiten und dann sind sie auch alle am Ende glücklich. Das heißt, letztendlich das, was du sagst, ist ja, es gibt kein per se besser oder schlechter, sondern es gibt es passt besser zu dir oder es passt weniger gut zu dir. Es ist ja kein so ein arrogantes im Sinne von so sollte es sein. Und diesen Eindruck habe ich ganz häufig beim Thema Digitalisierung und Innovation. Man muss auch nicht immer jedes Tool machen. Man muss nicht die abgefahrene KI-Kanzlei sein. Ist überhaupt nicht notwendig. Man muss halt vor allen Dingen für sich selber herausfinden, wie man es haben möchte und dann zusehen, dass das Umfeld auch zu einem passt. Und ich glaube, das ist ja das, was du sagst. Das halte ich für wahnsinnig wertvoll, weil ich kriege gerade bei jungen Menschen immer mit, gerade so Ausbildung und Studium, was sind denn so der beste Arbeitgeber oder woran merkt man das? Und das kann man so pauschal nicht sagen. Also es gibt ein paar Sachen, die sind pauschal doof. So, wenn man ignoriert wird, keinerlei Feedback zu arbeiten bekommt und keine Arbeiten bekommt, hatte ich auch durchaus in meinem Leben schon, wo ich so 2-3 Wochen einfach nichts zu tun hatte und rumsaß, aber Präsenzpflicht hatte, war es auch nicht die schönsten Wochen meines Lebens. Und ich glaube, aber, oh Gott, selbst da würden wahrscheinlich Leute sich denken, na gut, dann kann ich mal durchatmen und bin nicht zu Hause und auch ganz nett. Also das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man sich selber besser versteht und dann halt zusieht, dass das Umfeld passt. Und das ist am Ende eine Reise. Bei dir ist auch eine Reise und das ist auch noch eine Frage, die ich an dich habe. Hast du da jemals negatives Feedback bekommen, weil du jetzt ja so viele Positionen oder Stellen hattest? Wenn ich mitgezählt habe, irgendwie 4 Arbeitgeber. Kam da irgendwie mal irgendwas Negatives? Weil das kriege ich immer mit, dass da auch einige Leute dann Bedenken haben, wenn sie einen Arbeitgeber wechseln, dass das ja nicht gut kommt, wenn man ständig gewechselt ist.
Also wenn man es halt begründet, ist es ja vollkommen in Ordnung. Und wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich war jetzt auch in der Suche nach Top 3% digitale Kanzlei in Deutschland. Ich will KI-Tools benutzen, ich will mit ChatGPT reden, meine E-Mails dadurch verfassen. Ich will es, keine Ahnung, lieber mit 3 Monitoren und iPad arbeiten. Und ich habe immer, keine Ahnung, nur Kanzleien gehabt, die 2 Monitore und halt 1 Scanner für 20 Leute. Das ist halt... es wurde mal hinterfragt, klar. Man fragt ja, aber das ist ja halt dieses gegenseitige Kennenlernen, ne?
Aber es ist kein Punkt, der jetzt negativ war, wo du den Eindruck hattest, da hat jetzt jemand sich ein dickes Minus hinter deinen Namen eingetragen.
Nein, also die jetzige Kanzlei würde dann, glaube ich, dann, ja, okay, dann möchtest du ja vielleicht Sachen ändern, konntest in der anderen Kanzlei das nicht, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Was ich auch gerne noch sagen wollte zu dem anderen Punkt, was du sagtest, eine Trennung muss ja auch nicht immer auf Dauer sein. Also teilweise habe ich das auch gesehen in Kanzleien, wenn du einfach gut auseinandergehst. Kann ja auch wirklich sein, ich möchte einfach gerne nach 10 Jahren nochmal was anderes sehen. Ich glaube, in einer anderen Kanzlei funktioniert es besser. Und wenn es am Ende doch nicht besser läuft, wenn man gut auseinandergegangen ist, habe ich das auch gesehen, dass nach einer Kündigung oder nach einem Jobwechsel die Leute zur selben Kanzlei zurückgegangen sind und danach wieder noch 10 Jahre da geblieben sind. Also man kann ja, man sollte jetzt nicht, keine Ahnung, jetzt 50 Arbeitgeber jetzt eben ausprobieren, mal gucken, wo es am besten ist. Dann kann man ja beim Vorstellungsgespräch vielleicht schon ein bisschen rausfinden. Aber man darf sich auch mal versehen. Dann hat man vielleicht mal eine Arbeit angenommen, wo ich dann, wie ich dachte, beim Vorstellungsgespräch, okay, das ist mein Traumarbeitgeber, aber in der Probezeit habe ich rausgefunden, okay, es passt jetzt doch nicht. Wenn man gut auseinandergegangen ist, okay, vielleicht war meine alte Arbeit ja doch gar nicht so schlecht. Also man muss ja auch nicht auf dauerhaft getrennt sein. Also das wäre ja auch noch immer noch eine Möglichkeit.
Ja, das ist, glaube ich, auch, ich wollte gerade sagen, das muss ich auch dazu sagen, dass das fiel mir als jüngerer Mensch unfassbar schwer zu kündigen. Also das ist, glaube ich, es war echt, fiel mir echt wirklich schwer. Aber da auch transparent zu sein, du hast vorhin erzählt, dass auch im Vorstellungsgespräch einfach auch, wenn man bestimmte Dinge noch nicht kann und so, einfach super offen zu sein. Ich glaube, das ist bei einer Kündigung genauso wichtig, weil, wie du sagst, dass das nicht nur die Ausgangstür ist, das könnte auch in Zukunft wieder die Eingangstür sein für jemanden.
Genau.
Vielen, vielen lieben Dank. Also ich gucke auf die Uhr. Wir sind schon am Ende. Ich finde aber tatsächlich, wir hatten einige sehr spannende Gedankengänge für Leute, die gerade in einer Kanzlei sitzen, in einem Job sitzen und das Gefühl haben, ja, ist schon okay, aber ist auch noch nicht so 100% das, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Finde ich dein Beispiel sehr inspirierend zu sagen, okay, dann muss es vielleicht auch nicht die letzte Station sein, dann kann man ja trotzdem noch mit offenen Augen durch die Welt gehen und vielleicht findet man ja etwas, was noch besser ist. Oder was du ja auch offensichtlich machst, du veränderst auch in der Kanzlei, wo du jetzt gerade bist, ja auch Dinge. Aber jetzt in der Kanzlei, wo du da bist, läufst du damit nicht an der Wand, sondern hast auch den Raum, das zu verändern. Und deswegen glaube ich, hoffe ich, dass es für einige Hörer auch inspirierend ist. Gibt es da etwas, was du noch den Hörern dazu mitgeben möchtest? Die jetzt unglücklich oder, ich würde mal sagen, so gerade noch zufrieden gerade an ihrem Arbeitsplatz sitzen?
Für die kurze Zeit, für die man auf der Erde ist, sollte okay kein Maßstab dafür sein, dass alles wirklich in Ordnung ist. Okay, Arbeit würde ich für mich selber nicht in Ordnung finden.
Klar.
Das Leben ist kurz, keine Ahnung, wie alt ich werde, vielleicht, keine Ahnung, werde ich nur 50, dann sollte ich mich noch drum kümmern, dass ich jetzt vielleicht noch 20 schöne Arbeitsjahre vor mir habe, wo ich wirklich sage, ich gehe gerne zur Arbeit. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wie gesagt, digitalen Kanzlei bin und ich möchte monotoner arbeiten, such dir eine monotonere Kanzlei. Ich arbeite jetzt monoton, möchte digital, dann such dir eine digitalere Kanzlei. Such etwas, was zu dir passt und einfach mal das Handy in die Hand nehmen und eben anrufen, mach doch nicht. Muss ja nicht unbedingt direkt die schriftliche Bewerbung per E-Mail, per Post oder bestimmtenfalls per Fax sein, sondern einfach, ja, nimm das Handy in die Hand, ruf da doch eben an, den Arbeitgeber fandest du online ganz interessant. Vielleicht sind die Menschen in der Kanzlei sogar noch viel interessanter als nur die Internetpräsenz. Geh da eine halbe Stunde hin, hast nichts zu verlieren und fertig.
Fantastisch. Gute, schöne Schlussworte. Würde ich auch, unterschreibe ich so. Ich würde mich freuen, tatsächlich auch von so Stories hören. Ich kriege immer mal wieder E-Mails aufgrund der Podcast-Folgen. Ich freue mich jedes Mal. Es landet bei mir und ich lese es und ich freue mich. Deswegen gerne, falls jemand ähnliche Geschichten hat, meldet euch gerne. Marcel, dir vielen lieben Dank für deinen Einblick und deine Gedankengänge. Finde ich tatsächlich sehr inspirierend. Und Ich bin gespannt, was bei dir passiert. Ob das die letzte Station war oder wo du in 10, 20 Jahren bleibst. Ich werde es verfolgen. Ich hoffe auch, liebe Zuhörer, dass ihr uns auch verfolgt. Das könnt ihr machen, indem ihr diesen Kanal abonniert. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.
Ja, vielen Dank.